Ich habe das Osterfest seit meiner Kindheit doch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Irgendwie, als ich die Tage drüber nachdachte, schien mir das so, ich kann mich an kein verregnetes Osterfest erinnern. Bestimmt hat es auch mal geregnet, bestimmt. Aber irgendwie verbinde ich Ostern mit Sonnenschein, mit Freude, mit etwas sehr Schönem. Dieses hat sich aber auch nicht geändert, nach wie vor. Und ich kann das mit vollem Herzen sagen, die Auferstehung Jesu Christi ist, ich spreche von mir, das bedeutendste Fest für mich persönlich, weil Jesus lebt und deswegen darf ich auch leben, darf ich Hoffnung haben. Jesus Christus ist auferstanden und wie gerne werden wir diese Tage uns so begrüßen und frohe Ostern wünschen oder vielleicht noch mehr uns diesen Zuspruch zurufen, Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Das werden wir auf jeden Fall machen. Aber Ostern und auch das Auferstehungsfest gibt es nicht ohne Karfreitag. Und je älter ich wurde, umso mehr wurde mir das auch bewusst. Karfreitag muss einem Osterfest vorangehen. Ich hatte vor, mit euch heute etwas über das Sterben Jesu Christi nachzudenken, was das Fest auch sagt, beziehungsweise über das Opfer, was er durch seinen Tod gebracht hat für uns Menschen. Und zwar die Bedeutung des Todes Jesu unter zwei Aspekten. Einmal die Stellvertretung und das andere mit dem Ziel der Erlösung der Menschen. Das eine, die Stellvertretung. Jemand nimmt den Platz vom anderen ein. Das Bewusstsein der Schuldhaftigkeit vor einem höheren Wesen ist wahrscheinlich der Hauptgrund für so viele Religionen. Wir Menschen sind auf diese Erde geboren und wir tragen in uns diese Sehnsucht. Wir nennen das, wenn wir Gott nicht kennen, nicht Gott, aber nach etwas Höherem, nach Sehnsucht vor allem nach Vergebung, nach Befreiung von der Schuld. Und das erkenne ich und merke ich immer wieder in verschiedenen Begegnungen und Gesprächen mit Menschen, die nicht so Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst gehen und nicht die Bibel lesen. Aber das Bewusstsein der persönlichen Schuldhaftigkeit ist sehr präsent. Und daher war dieser Versuch in der Menschheit schon immer da, irgendwie Gott zu besänftigen, irgendwie etwas zu tun, um Gott zufriedenzustellen, um irgendwie frei zu werden von der Schuldhaftigkeit. Und als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, war ihm das ganz, ganz wichtig, denn durch dieses Volk war Gottes Ziel, zu allen Völkern der Erde auch zu reden und seinen Weg der Erlösung zu erklären. So nahm Gott dieses Volk Israel und wollte ihnen ganz besonders diesen Weg der Erlösung erklären. Und als er ihnen seinen Vorschlag gab und sagte, Leute, wenn ihr meine Gebote halten werdet, dann werdet ihr dadurch leben. Und prompt antwortet das Volk, und wir lesen das, ich glaube in 2. Mose 20, antwortet das Volk mehrmals, ja natürlich, das werden wir machen. Wir werden deine Gebote halten und dann dürfen wir leben. Aber Gott war das ganz wichtig, dem Volk Israel damals und allen Menschen und uns heute einen Spiegel vorzuhalten, seinen Spiegel, um uns selber wirklich zu erkennen. Und somit installierte Gott mehrere Anschauungsmittel, das den Menschen das helfen sollte, ihre Stellung, ihre wirkliche Stellung vor Gott zu erkennen, was es bedeutet, einem heiligen Gott als sündiger Mensch entgegenzutreten. Und eins der größten Gegenstandslektionen, die Gott gebrauchte, war die Stiftshütte. Gott ließ dieses Zelt mitbauen und er hat gesagt, da werde ich wohnen und da dürft ihr mich begegnen. Und rundherum war dieses große Volk gezeltet und sie wussten ganz genau, da lebt Gott durch die Feuersäule und bei Nacht und die Wolkensäule bei Tag dürften die Menschen immer wieder sehen, da ist Gott, Gott ist in unserer Mitte. Aber genauso wie wir heute, so waren die Menschen damals sündhaft vor Gott. Und sie merkten, sie hatten die Sehnsucht nach Befreiung. Und wir sind in der Gemeindelese, sind wir diese Kapitel oder wir sind da mittendrin. In der Gemeindebibellese haben wir vor kurzem das Buch 2. Mose gelesen, dann das 3. Buch Mose mit den ganz vielen Opfergesetzen und ganz vielen ganz konkreten Anleitungen dafür, was die Menschen machen sollten, wie sie das Zelt der Begegnung mit Gott gestalten sollten, um Gott begegnen zu können. Und das eins der Hauptbestandteile dieses Zeltes der Begegnung oder eins der wichtigen Bestandteile dieses Zeltes der Begegnung war unter anderem der Opferaltar. Der stand aber mittendrin. Der ganze Vorhof, der wurde umzäunt mit weißen Leinen. Und nun ein Israelit, der seine persönliche Schuld feststellte, der merkte, ich bin schuldig vor Gott, ich möchte frei davon werden. Er hatte Ahnung davon, er wusste, man muss ein Tier mitnehmen. Und nun ist er mit diesem seinen Tier unterwegs zum Zelt der Begegnung. Er wollte freigesprochen werden von der Sünde, von der Schuld. So, und jetzt naht er sich diesem Zelt, aber merkt, es gibt einen hohen Zaun. Ich glaube, 2 Meter war der hoch. Man konnte so gar nicht drüber gucken. Er sah nur das Zelt, aber konnte nicht das Geschehen im Innenhof erkennen. So, und jetzt geht er mit seinem Schäfchen um diesen Zaun herum und findet den Eingang. Jawohl, es gibt einen breiten Eingang in den Vorhof zu Gott hin. Und er nutzt diesen Eingang. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu Gott zu kommen, nur durch die Tür, die er nennt. Und Gott hat eine Tür installiert. Und der Mensch geht durch diese Tür mit seinem Schaf. Und nun begegnet er dem Priester. Und der Priester fragt ihn, was möchtest du? Und der Mensch, derjenige, der Schuld merkt in seinem Leben, er sagt, ich möchte von der Schuld frei werden. Und ich habe mein Schaf mitgebracht. Jawohl, sagt der Priester, so hat Gott das befohlen. Aber ist dir das auch bewusst, dass dein Schaf sterben muss? Dieser Gedanke musste nochmal neu in den Kopf hineingehen. Dieses Schäfchen, vielleicht war das ein Lieblingsschaf meiner Familie. Aber dieses Tier wird jetzt sterben müssen, wenn ich frei von der Schuld werden will. Und Gott gab diese Lektionen. Gott hat diesen Weg zu sich beschrieben. Denn er sagt sehr eindeutig in der Heiligen Schrift, ohne Blutvergießen gibt es keine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Es gibt keine Möglichkeit, anders Gott zu begegnen, dass die Strafe für die Sünde bezahlt wird. Es muss einer für die Sünde sterben, denn Gott hat gesagt, die Strafe für die Sünde oder die Folge, wenn einer sündigt, ist immer der Tod. Aber Gott hat eine Lösung in diesem Problem. Gott sagt, wenn du bereit bist, mir ein Opfer zu bringen, was ich dir nennen werde. Wenn du bereit bist, deine Hände auf das Tier zu legen, auf das Haupt des Tieres. Und das haben wir sehr genau in 3. Mose 4 gelesen, was die verschiedenen Menschen aus dem Volk tun sollten. Die Priester, die ganze Gemeinde, ein Fürst oder ein einfacher Mensch. Einfach jeder, weil jeder vor Gott gesündigt hat. Und jedem galt das. Es musste ein Tier an seiner Stelle oder an Stelle des Volkes sterben. Und um dieses Sinnbild, um das noch mehr zu verdeutlichen, musste derjenige, der Schuld auf sich geladen hatte, der gegen Gott gesündigt hatte, der musste vorher seine Hände auf das Haupt des Tieres legen und somit sinnbildlich seine Sünden auf das Tier übertragen. Er müsste sterben, denn Gott hat gesagt, die Folgen der Sünde sind immer Tod. Daran hat sich nie was geändert. Und das merken wir Menschen, ob wir die Bibel kennen oder nicht. Wir merken, dass wir schuldig sind vor Gott. Aber Gott gibt den Vorschlag, es muss Blut fließen, es muss jemand sterben. Aber so wie wir gestern das gehört haben beim Passafest, wie es möglich war, dass dieses Blut an die Türzargen der Tür gestrichen wurde, ein Zeichen für den Engel, der vorbeigehen würde, in diesem Haus ist schon jemand gestorben. Hier wurde die Strafe schon getragen. Stellvertretend ist hier jemand gestorben und dafür dürfte die Erstgeburt, die Erstgeborenen leben. Ein sehr plastisches Beispiel dafür habe ich vor längerer Zeit mal gelesen, fiel mir jetzt die Tage wieder ein und das dachte ich hier zu erzählen. Eine junge Familie lebte an den Bahngleisen, ein paar hundert Meter von einer Zugbrücke entfernt. Und der Vater dieser Familie, der hatte die Aufgabe für das Heben und Runterlassen der Brücke zu sorgen. Denn viermal am Tag fuhr diese Strecke ein Zug entlang. Es ist bestimmt schon viele Jahre her. Aber damals war das so, viermal am Tag fuhr ein Zug diese Brücke entlang und da musste man sie runterlassen und praktisch die beiden Ufern damit zu verbinden. Ansonsten war die hochgefahren, damit Schiffe und größere Boote den Fluss passieren könnten. Und so war das auch an diesem Tag. Die Zugbrücke musste eine bestimmte Zeit vor dem Kommen des Zuges runtergelassen werden. Und der Mann kannte die genauen Zeiten, machte sich auf den Weg, drückte den Knopf und merkte, wie die Brücke runterfuhr. Sie legte sich auf den Gleisen, aber das Lämpchen, was auf Rot oder das eine Lämpchen, das rote Lämpchen, was rot leuchtete, das sollte löschen und das grüne Lämpchen sollte anleuchten als Zeichen dafür, es ist alles in Ordnung. Aber der junge Vater merkt, das rote Lämpchen leuchtet und blinkt weiter. Er ahnte, was es sein könnte, er lief dahin, er guckte, die beiden Gleisen sind nicht ganz zusammengekommen. Es fehlte ein Spalt von ungefähr 10 Zentimetern. Aber für diesen Fall gab es Hilfsmittel und er lief zum Geräteschrank, holte die lange Stange, Brechstange und damit war das möglich, ich kann die Technik jetzt nicht genau erklären, aber damit war das möglich, diese Lücke zu überbrücken, damit der Zug diese Brücke wirklich gefahrlos passieren könnte. Und so machte das der Vater, er strengte sich an, er schloss diese Lücke, die noch da war und sah noch, wie das grüne Lämpchen anleuchtete. Er war froh, da kann der Zug jetzt diese Stelle passieren und dann wird er sich das genauer anschauen, warum das passiert ist. Und in der Zeit hörte er ein lautes Rufen. Papa, Papa. Er guckt auf die Gleisen und sieht seinen kleinen Jungen zu ihm laufen. Der schweißgebadete Vater ließ die Brechstange sein, lief zu seinem Junge und hörte wieder diesen Signalton und dass etwas an der Brücke nicht in Ordnung ist. Und er sah den Zug kommen. Und er wusste, dass er innerhalb von wenigen Sekunden sich entscheiden musste, was er zu tun hatte. Der Zug fuhr vorüber. Viele Menschen in diesem Zug, Geschäftsleute, junge Menschen, Pärchen, Kinder, ein Zug voller Menschen, passierten diese Brücke und sie hatten keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Der junge Vater hielt immer noch die Gleisen fest, damit der Zug wirklich da vorbeifahren könnte. Und keiner von den Passagieren ahnte, dass hier eben jemand sterben musste, damit sie sicher diese Brücke passieren könnte. Ein Opfer muss gebracht werden. Darf ich das, Benni, kannst du das erste Foto zeigen? So kam der Israelit, der schuldbeladen war. Übrigens, ich habe drei Bilder mitgebracht aus diesem kleinen Büchlein, das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai vom CSV Verlag. Ich hoffe, es ist okay so. Ich dachte, mit Benjamin wird es besprochen, drei Fotos einzublenden. So kommt der Israelit mit diesem Schaf und er merkt, wenn ich frei werden will von der Schuld, muss dieses Schaf sterben, muss das Schaf geopfert werden. Und als nächstes der Opferaltar, kannst du das nächste zeigen? Das Opferaltar aus Holz bestehend, mit Kupfer bezogen, ziemlich groß, mittendrin war ein Gitter gezogen in diesem Altar und darauf wurden diese Opfer oder Teile dieser Opfer auf Holz gelegt und verbrannt als ein Zeichen für Gott, als eine, wie die Bibel sagt, als eine, damit Gott dieses Opfer annehmen konnte, musste Feuer stattfinden, musste Feuer angezündet werden an dem Altar. Das Kreuz, was wir vorne sehen, und der Altar auf dem Bild, das sind beides die gleichen Sinnbilder. Der Altar im Alten Testament und das Kreuz im Neuen Testament. Jemand muss sterben. Es muss die Strafe für die Sünde, für Vergehen gegen Gott, muss gesühnt werden. Gott kann die Sünde nicht einfach so wegtun, als wenn es ihr nicht gäbe. Es muss Sühnung passieren. Und so wie auf dem Altar, kannst du mal das nächste Foto einblenden? So wie auf dem Altar das Feuer angezündet werden sollte. Und so wie dieser Mensch, er sah das sein Opfer an, die Stellvertretung. Jemand ist an meiner Stelle gestorben. Somit war das für ihn diese Riesenanschauungslektion. Ich darf frei werden. Ich darf Vergebung bekommen. Er schaute dem Feuer, dem Rauch, der in die Höhe stieg, schaute er entlang und er wusste, denn Gott hat das versprochen, dir werden deine Sünden vergeben, wenn jemand an deiner Stadt sterben wird. Aber das tat Jesus. Und in Hebräer 9, Vers 11 lesen wir, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von der Schöpfung ist und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen. So wie die Israeliten immer wieder und am nächsten Tag wieder aufs Neue, wenn die Schuld wieder einem bewusst wurde, ich habe gesündigt, musste ein Tier mitkommen und anstelle meiner Schuld für mich sterben und auf dem Altar verbrannt werden. Gott war das wichtig, diese Lektion dem Volk beizubringen. Du kannst nicht einfach so in das Zelt der Begegnung mit mir kommen. Du wirst sterben. Das kannst du nicht machen. Und nur ein einziger Mensch aus dem Volk, und das nur einmal im Jahr, dürfte in das Allerheiligste hinein, in das hintere Teil des Zeltes, nur einmal im Jahr. Und davor musste er selber für seine Sünden Opfer bringen und auf dem Altar verbrennen lassen, damit er in die Gegenwart Gottes kam und von Gott nicht bestraft würde mit dem Tod. Aber Jesus sagt, oder die Bibel lehrt uns, Christus hat ein für alle Mal am Kreuz bezahlt. Mit seinem Blut ist er in das Heiligtum hineingegangen und noch mehr, was ist geschehen? Und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist der Unterschied. Wir Menschen brauchten diese Lektion Tag für Tag, Jahr für Jahr. Tausende von Opfern, die alle auf ein Opfer hinwiesen, auf das Kreuz. Der Messias kommt, der Erlöser kommt, er wird sterben und er wird Erlösung bewirken für viele, denn er ist der bessere Mittler und das lehrt uns der Hebräerbrief. Er ist der bessere Mittler, der bessere Dienst für Gott, damit wir ein für alle Mal vor Gott treten können. Danke. Damit wir vor Gott treten könnten. Und was ist die Reaktion von mir, die Gott von mir erwartet? Einfach ihm für dieses Opfer Danke zu sagen. Habt ihr das erlebt, dass Menschen, die dieser Schuldhaftigkeit bewusst sind, oder wir selber, dass wir oft für die Vergebung der Schuld gebeten haben, ganz oft. Ich war mir bewusst, ich bin schuldig, ich wusste, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist und ich habe für Vergebung gebeten. Aber es musste ein Augenblick in meinem Leben kommen, wo ich Jesus und sein Opfer ein für alle Mal für mich persönlich annehmen musste und ihm einfach Danke sagen musste. Die Bibel lehrt, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, das heißt, die ihn aufnehmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Es kann sein, dass ich jahrzehntelang für die Vergebung der Sünde bete, aber nie dafür Danke gesagt habe und nie das auf mein Leben persönlich angewandt habe. Jesus Christus hat bezahlt. Ein für alle Mal ist er ins Heiligtum hineingegangen und hat Erlösung bewirkt. Ich muss nur meine Sündhaftigkeit zugeben und ihm Danke sagen. Danke, dass du das getan hast. Ich nehme dein Opfer an. Ich höre auf, für meine Sündhaftigkeit selber irgendwie zu kämpfen, etwas versuchen, durch irgendwelche Leistung dich zu erreichen, sondern ich nehme das einzig vor dir gültige Opfer an. Erlösung wäre der zweite Aspekt, den der Tod Jesu Christi bewirkt hat. Wir haben gesagt, es gibt kein Ostern ohne Karfreitag. Jesus musste vorher sterben, denn es gab keinen anderen Weg zu Gott. Danke, Peter, für die Worte, an die du uns erinnert hast. Er ging diesen Weg, weil er keinen anderen sah. Es gab keinen anderen Weg, nur allein dieses schuldlose Opfer, Jesus Christus genannt. Nur er als Lamm Gottes konnte ein für alle Mal die Erlösung bewirken. Und dann lesen wir in Titus 2, Vers 14. In Titus 2, Vers 14 lesen wir: Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Hier ist ein Herrschaftswechsel geschehen. Es gab jemand, der bis dahin einen Anspruch auf die Herrschaft über mich, über mein Leben hatte. Denn ich war gefangen in seinen Zwängen durch die Schuld. Auch wenn ich meinte, durch irgendwelche Leistungen, durch Gutes tun, wir kennen das von den Kindern, von kleinen Kindern, wenn sie merken, ich habe was verkehrt, ich habe irgendwie verkehrt gehandelt, aber dann anschließend werde ich ganz, ganz lieb sein, damit meine Eltern mir vergeben. Lass uns als Eltern das immer wieder unseren Kindern signalisieren. Es gibt für Vergebung, muss Schuld eingestanden werden. Und das hat Jesus Christus getan. Ein für alle Mal sich für uns gegeben und um uns zu befreien von der Gesetzlosigkeit und selbst ein Eigentumsvolk zu reinigen. Herrschaftswechsel ist geschehen und das Lösegeld, womit Gott bezahlt hat, um uns freizukaufen, um uns zu erlösen, war das Blut Jesu Christi, das am Kreuz geflossen ist. Wir hatten heute in verschiedenen Beiträgen einiges darüber gehört. Wir haben Bibelstellen gelesen, was Jesus Christus auf sich nahm. Allein das ausgepeitscht zu werden, eine Peitsche mit kurzen Lederstriemen, wo jeder Striemen mindestens 2 Metallstücke am Ende hatte. Und diese Striemen beim Peitschen wurde die Haut und die Muskeln förmlich aufgerissen. Jesus nahm das auf sich. Er trug meine Schuld. Wenn einer diesen Weg zur Kreuzigung ging, dann wurde vor ihm die Schuld auf eine Tafel geschrieben, wurde vor ihm getragen. Pilatus ließ schreiben, König der Juden. Die Juden haben protestiert. Nein, du sollst schreiben, er hat gesagt, er hat den Anspruch gehabt, König der Juden zu sein. Pilatus sagt nein. Und er schreibt prophetisch das, was richtig ist. Seine Beschuldigung ist, du bist der König der Juden. Derjenige, der wirklich der König ist, der musste sterben, um Sühnung zu bewirken. Aber Erlösung ist nicht nur ein Freikaufen, sondern auch ein Einkaufen. Was haben wir hier gelesen? Der sich uns von aller Gesetzlosigkeit freigekauft hat und sich selbst ein Eigentumsvolk kaufte, das eifrig wäre, gute Werke zu tun. Hier ist ein Herrschaftswechsel geschehen. Und ich sage das immer wieder und ich werde das nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Menschen, die gerade vor kurzem das erlebt haben, spricht mit solchen Menschen, fragt sie, wie es ihnen geht, fragt sie, ob sie Sündenvergebung sich selber irgendwie eingeredet haben. Das kann man nicht einreden. Vergebung von der Schuld kann man nur bekommen, indem man zu Gott kommt und aufhört zu rebellieren und sagt, danke. Dein Opfer reicht für mich. Du hast an meiner Stelle dieser Schuldbrief, du wurdest beschuldigt, aber eigentlich ist er viel, viel länger. Da stehen meine Sünden drauf, aber du hast bezahlt. Du hast mich freigesprochen. Du hast mich erlöst. Und nun brennt das Feuer in so einem jungen Christen. Benny, kannst du das letzte Foto noch mal anmachen? Und er merkt, Gott hat mir vergeben. Ich habe das erlebt und er ist bereit, er ist nicht zu stoppen. Er ist bereit, aller Menschheit das zu sagen. Gott hat mir vergeben. Aber nun wird er gestoppt unterwegs und von gläubigen Menschen vielleicht, nicht vielleicht, das habe ich schon mehrmals gehört, gestoppt, die ihm sagen, wart mal ab, es vergehen ein paar Jahre und dann wirst du so wie einer von uns. Dann wird das Feuer nicht mehr so brennen. Ist das der Weg, den Gott sich für uns vorgestellt hat? Jesus hat mit seinem Blut bezahlt. Er ist an meiner Stelle ans Kreuz gegangen, damit ich leben darf. Er hat mich erlöst, aber nicht nur, um mich von Sünden freizusprechen. Jawohl, das ist erlebbar. Sündenvergebung kann man sich nicht einreden. Es ist erlebbar. Aber Jesus hat mich eingekauft. Ich sage das mal so grob. Er hat mich durch sein Blut gekauft, damit ich ihm diene, damit ich für seine Zwecke lebe. Ich frage mal anders, ist das in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, die sich so unendlich lieben, und wir haben hier Pärchen, die vor kurzem geheiratet haben. Ich gucke euch nicht an. Ist das möglich, dass diese Liebe irgendwie schwindet, dass das Feuer irgendwie kleiner wird und dass aus einer Liebe eine Gewohnheit wird? Ist das möglich? So traurig das auch klingt, jawohl, es ist möglich. Und die Bibel ist aber voll davon, und Gott ruft uns zu und Gott befiehlt das sogar, sowohl in unsere Ehen, aber auch in unser Leben mit Gott. Das Feuer soll brennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, da ist keine Altersbegrenzung drin. Schade, ich habe das Foto nicht auf die Schnelle finden können. Ich habe so ein ganz, ganz tolles Foto, wo zwei richtig alte Menschen von hinten fotografiert werden, wie sie alt und klapprig, aber Händchen haltend die Straße entlang gehen. Natürlich kann man das stellen. Aber das ist Gottes Wille, dass das Feuer brennt. Aber wir hatten auch in 3. Mose 6 gelesen, es musste etwas getan werden, dass das Feuer in Brand gehalten wird. Die Priester sollten Holz drauflegen, jeden Morgen aufs Neue. Das gilt für unsere Ehen. Das gilt für mein Leben mit Gott. Holz muss drauf. Die Liebe brennt nicht einfach so automatisch. So wie das Feuer im Kamin ausgehen kann, so kann auch unsere Beziehung zu Gott zu einer Gewohnheit werden. Und nun hören junge Christen, wart mal ab, du wirst einer wie wir werden. Glaub dem nicht. Das ist nicht das, was Gott gesagt hat. Es ist eine Lüge, das stimmt nicht. Natürlich stehen wir alle in der Gefahr, von Gott wieder den Rücken zu kehren. Und deswegen sagte Jesus, wir feiern heute Karfreitag, so wie gestern, hat er seinen Jüngern ganz genau erklärt, bleibt in mir, so wie ich in euch, Johannes 15, wie die Rebe von sich nicht einfach so Früchte bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, bleibt an mir. Nur wenn ihr an mir bleibt und der Lebenssaft fließt, werdet ihr Früchte tragen. Und ein Weinstock muss sich nicht anstrengen, um gute Früchte zu tragen. Das ist etwas Automatisches, was er tut. Und so hat Gott uns erwählt, hat uns eingekauft. Mit welchem Ziel? Damit wir hingehen und Frucht bringen. Und diese Frucht bleibe und er geehrt wird. Und Menschen um uns herum, dieses Feuer, diese Liebe zu Gott, das ist immer noch das erste Gebot, merken und erkennen. Nicht nur bei Christen, die sich neu bekehrt haben, sondern auch bei Christen, die 30 Jahre gläubig sind. Die merken, das Feuer für den Herrn brennt. Da wird immer wieder Holz draufgelegt. Das Wort Gottes, das Gebet sind immer noch so wichtig. Aber was sagte Gott auch zu den Priestern? Aber jeden Abend sollte auch die Asche weggeräumt werden. Das ist auch wichtig. Wir vergehen uns schnell aneinander. Und die Bibel lehrt uns sehr eindeutig, dass wir sowohl zu Gott, so auch zu meinem Nächsten um Vergebung bitten sollen. Immer wieder aufs Neue. Wir sind Kinder Gottes durch das Opfer Jesu Christi. Aber die Bibel lehrt uns, auch jemand, der gläubig geworden ist, der kann unterwegs dreckige Füße bekommen und der soll sich neu zu Gott kommen, sich waschen lassen und den Weg mit Gott weitergehen. Das Feuer soll brennen. Dafür starb Jesus. Er hat bezahlt, stellvertretend, an meiner Stelle hat er das Opfer bezahlt. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Die Rechnung ist bezahlt, ist nichts mehr über. Und dann, wenn du zu Gott Danke sagst und dieses Opfer für dich persönlich annimmst, darfst du die Macht bekommen, ein Kind Gottes zu werden. Aber nicht einfach so als jemand, dem nur vergeben wurde, sondern mit dem Ziel, Gott hat ein Ziel mit dir, Früchte tragen. Und das wirst du nur dann können, das werde ich nur dann können, wenn ich am Weinstock bleibe. Nur dann wird das Feuer brennen in unserem Leben mit Gott, in unseren Beziehungen zueinander, wenn wir auf Gott und sein Wort hören. Lasst uns beten zusammen. Danke für dein Angebot, unser Herr und Heiland. Danke, dass du in das Heiligtum hineingegangen bist, dass du bezahlt hast. Die volle Rechnung, alle Folgen der Sünden aller Menschheit. Danke für das Kreuz. Aber danke auch, dass du auch uns, die wir dir glauben dürfen, dass du uns diesen Weg zu dir, zum Vater, ermöglichst. Lass uns Menschen sein, in dessen Herzen das Feuer brennt. Ein Feuer, was du angezündet hast und was du in Brand hältst. Das möchtest du. Du sagst, dass das Feuer ewig brennen soll. Aber du weißt doch um unser Leben, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, immer wieder zu dir zu kommen, um Vergebung zu bitten und diesen Weg mit dir fortzusetzen und Früchte zu tragen in dieser Welt. Lass uns zueinander finden, indem wir auf dich und auf dein Wort hören. Danke, dass du ein Leben schenkst und ein vollkommenes Leben, was genügt. Amen.